kontaktlos auf BR Classic. Heute unterhalten wir uns über den Export deutschen Kulturgutes in die Welt mit dem Manager des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Stefan Gemacher, dem Vizepräsidenten der Lübecker Musikhochschule, Komponisten und Südostasien-Spezialisten Dieter Mack und dem Musikaußenminister der Goethe-Institute, Jörg Süßenbach. Demnächst der Tokyo Hotels. Ja, wer Musik exportieren oder gar Weltmeister sein will, der muss ja erstmal Musik säen, anpflanzen. Und da sieht's hierzulande, Jörg Süßenbach hat's vorher schon kurz angesprochen, eigentlich nicht so toll aus. Trotz Jeki und prima Musikschulen in den allgemeinbildenden Unterrichtsstätten, in allgemeinbildenden Schulen, Grundschule, Realschule, Gymnasium, da bricht der Musikunterricht radikal weg. Das bedeutet, dass bei weitem nicht mehr jedes Kind im Musikbereich unterrichtet, geschult wird, ein bisschen Bildung mitbekäme. Müssen wir nicht davon ausgehen, dass wir demnächst Musikexport aus leeren Speichern betreiben werden, wenn im Grunde genommen die ganzen Reservoirs ausgeschöpft, leer, aufgebraucht sind?
Also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ich denke, meine Mitdiskutanten sehen das ähnlich, ohne ihnen vorgreifen zu wollen. Das ist natürlich das Publikum von morgen einmal, aber auch natürlich die Künstler von morgen. Im Kindergarten idealerweise, spätestens in der Schule, sollte man auf intelligente und ansprechende Art und Weise mit Musik in Berührung kommen als Kind. Und ich bin selber Vater von zwei Kindern mit 3 und 5 Jahren und weiß, wie offen Kinder für sowas sind. Es gibt das totale Grundinteresse, aber es hat ganz viel damit zu tun, wie sowas den Kindern eben nahegebracht wird. Und insofern sehe ich das als wirklich bedrohlich, dass es in den Grundschulen, ich habe die Zahl gelesen neulich in einem Fachmagazin, 50% des Unterrichtsausfalls betrifft den Musikunterricht.
Zunehmend mehr, ja.
Das ist ein echtes Problem. Gleichwohl gibt es natürlich auch und das soll das überhaupt nicht schönreden. Was ich gut finde, ist die Erkenntnis von zum Beispiel Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, aber vielen, vielen anderen Orchestern auch, dass sie eine Verantwortung haben, zum einen für die Region, in der sie wirken, aber natürlich auch für das Publikum von morgen. Und die Education-Programme, die jetzt an einigen Orten entwickelt werden, gehen für mein Gefühl zum Teil in die richtige Richtung. Ich habe auch solche Veranstaltungen schon besucht, da gibt es Licht und Schatten, aber es gibt sicherlich ein zunehmendes Interesse an diesen Vermittlungskonzepten und es gibt zunehmend Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen und es gibt Musiker in Orchestern, die für sowas auch ganz besonders geeignet sind. Ich glaube, es braucht Persönlichkeiten für sowas. Es gibt
Vielleicht darf ich da kurz unterbrechen. Also kennen ja das Modell der Education-Arbeit ganz, ganz gut. Und es ist natürlich in der Education-Arbeit wichtig, so früh wie möglich die Kinder zu erwischen. Wir haben dort immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn wir sie zwischen 6 und 10 nicht mit dem Instrument konfrontiert haben, ist es im Grunde zu spät. Einen pubertierenden 14-Jährigen kriegen sie nicht mehr, also schaffen sie nicht mehr das Interesse, sehr, sehr selten. Aber ich kann nur sagen, die Education-Arbeit der Orchester, und das ist ganz wichtig, dass die ausgebaut wird, kann nicht den Musikunterricht ersetzen. Es ist eine Ergänzung. Wir können vertiefen, wir können weiterführen und wir können vor allem auch Menschen ansprechen, die vielleicht nicht in eine höhere Schule gehen, daher dort ohne dies schon der Musikunterricht schlecht ist, wo man sagt, dort, was braucht man dort für ganz besondere Wege, welche besonderen Vermittlungswege müssen wir auch finden, um solche Leute auch anzusprechen. Das füllen wir im Grunde aber eigentlich Defizite der Bildungspolitik auf.
Das möchte ich doch gerade aufgreifen. Das darf es eigentlich nicht sein, meines Erachtens, dass diese hervorragenden Projekte, die jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen, auch Netzwerkvermittlungen, neue Musik, an allen Hochschulen gibt es inzwischen Programme dieser Art, dass das die Defizite der Politik, der Erziehungspolitik ersetzt. Das darf es nicht sein, sondern, wie Sie richtig sagen, es müsste ergänzend sein in Zukunft. Und ich denke, sowohl für den instrumentalen Nachwuchs, die Tatsache, dass die fast alle Musikhochschulen heute einen Ausländeranteil von um die 50% haben, ist einerseits natürlich eine sehr positive Erscheinung. Sie ist andererseits aber auch Indiz dafür, dass unser eigener Nachwuchs offensichtlich nicht mehr so zahlreich ist, wie das mal vorhanden war. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass in der Früherziehung in den Schulen selbst vom Erziehungssystem her selbst zu wenig getan wird. Und ich denke, da müssen eine ganze Menge Hausaufgaben in Zukunft gemacht werden. Das spricht nicht gegen die anderen Aktivitäten, ganz im Gegenteil, aber die dürfen das nicht ersetzen. Und ich finde es schlimm, wenn sich Politiker mehr oder weniger zurücklehnen und sagen, naja, die machen das ja jetzt für uns. Und dann können wir uns da aus der Verantwortung ziehen. Das finde ich ganz, ganz gefährlich.
Hausaufgaben, die vielleicht andere Nationen für uns erledigen, Japan, Korea, China, ja. Heimat unserer deutschen Musikkultur, dann unter Umständen dort. Und wir können uns auf andere Dinge kaprizieren.
Ja. Das könnte passieren.
Ja, gefährlich.
Also ich sehe die Zukunft nicht so negativ. Ich glaube, dass nach wie vor mehr oder im Moment mehr Menschen ein Instrument lernen als jemals zuvor. Nur, dass jetzt andere hinzugekommen sind, die wir vorher missioniert haben, soll uns, glaube ich, nicht zu denken geben, dass bei uns jetzt weniger Leute lernen. Der Wettbewerb wird immer größer bei den Musikern, bei den Instrumentalisten. Wir merken das bei den Probespielen. Es gibt ein sehr, sehr hohes Niveau. Und dadurch kommen zum Beispiel in den Orchestern weniger oft Menschen deutscher Herkunft zum Zug, weil es einfach durch diese vorher angesprochene Internationalisierung auch ein größerer Austausch der Musiker stattfindet. Aber ich denke nicht, dass man sagen kann, es lernen weniger Menschen ein Instrument, es sind weniger Menschen, die sich für Musik interessieren.
Aber es gibt die schöne These, dass die deutsche Romantik, die deutsche Klassik in so 20, 30 Jahren ihre wahre Heimat in Japan und in Korea gefunden hat, und dort gepflegt wird. Und wir hier in der Bundesrepublik, wir pflegen ein globalisiertes Mash-up von einer weitgehend industrialisierten Weltmusik und haben dann eigentlich auch nicht mehr viel zu exportieren, es sei denn, wir haben schnelle Zentralrechner und flotte Leitungen in alle Welt, über die wir dann wahrscheinlich auch wieder computergenerierte Musik exportieren können gegen ein geringes Entgelt. Das ist ein etwas düsteres Szenario.
Das halte ich für eine sehr gewagte These, der ich auch nicht zustimmen würde.
Kann man ja mal.
Also zunächst zu Ihnen vielleicht nochmal die Bemerkung. Sie haben natürlich recht, dass einfach das Level im Ausland angestiegen ist und deswegen der Konkurrenzkampf gewachsen ist. Ich glaube aber trotzdem, das sehen wir ja auch in den Vorschulen, die wir haben, in den Hochschulen, dass der eigene Nachwuchs auf hohem Niveau nicht mehr so zahlreich ist, wie das mal der Fall war. Dass natürlich sehr viele ein Instrument spielen, im Sinne eines Laienmusizierens, das will ich Ihnen durchaus zugestehen, aber eben dieser Kampf mit sich selbst, um eben zur Spitze zu gelangen, das hat sich doch sehr verdünnt in unserer Kultur, würde ich sagen. Und da sind natürlich Menschen aus Kulturen wie China, Taiwan, Japan, Korea, wo das mehr in der Mentalität der Menschen drinsteckt, in einer gewissen Hinsicht im Vorteil, wenn sie sich dann im Konkurrenzkampf mit unseren Leuten hier messen. Und zu der These, die Sie jetzt genannt haben, ich denke, das kann nicht passieren, gerade wenn ich die Verbreitung, auch die Breite, die Differenziertheit der zeitgenössischen Musikszene sehe, da ist Deutschland doch tatsächlich in einer ganz, ganz fantastischen Situation verglichen mit anderen Kulturen. Und ich denke, solange das noch so der Fall ist und auch gerade in diesem Bereich pädagogische Aktivitäten stattfinden, sodass wir ein Publikum in Zukunft auch dabei haben, dann sehe ich dieses Problem nicht.
Was man vielleicht noch sagen kann, was für die nordwestliche Hemisphäre, denke ich, ein Problem in Anführungsstrichen für Jugendliche ist, die sich für Musik interessieren, das ist auch es sind die konkurrierenden anderen Medien. Also das ist ja auch relativ ein neues Phänomen, wenn man sich überlegt, was für eine Bedeutung mittlerweile die Game-Industrie hat, wie viel Umsatz dort generiert wird, das hat das ganze Kinogeschäft mittlerweile überholt und ich habe die 12-, 13-Jährigen beobachtet, das ist wie eine Sucht bei manchen, ja, das ist sehr schwer für ein beschwerliches Erlernen eines Instruments dagegen zu konkurrieren, da braucht es jemand, der Kinder begeistert hat und auch zum regelmäßigen Üben motiviert. Ja, also da gibt es Konkurrenten in der immer knapper werdenden Freizeit von Kindern und Jugendlichen.
Auf der anderen Seite haben wir Deutschen aus gutem Grund einfach nicht das dicke Auftreten, wie es sich die Franzosen beispielsweise leisten können oder das Unbefangene, wie es die Amerikaner oder die Engländer haben. Wir können nicht sagen, mit einem starken nationalistischen Selbstbewusstsein, wir tragen unsere deutsche Musik nach vorne. Das käme, glaube ich, auch nicht besonders gut an. Wir müssen uns wohl auf die Qualität dieser Musik verlassen. Und da stellt sich die Frage, bei all dem, was jetzt generiert wird, liegt da nicht die große Chance eigentlich in der Region, in den Regionen, die hierzulande kreativ sind und Musik generieren, die man dann in die Welt guten Gewissens tragen kann, ohne des Nationalismus geziehen zu werden?
Also ich glaube, das Goethe-Institut legt keinen großen Wert darauf, dass man die Konzerte, die man im Ausland präsentiert, unter dem Aspekt deutscher Kultur vermittelt. Wir haben das mal an einer Tagung diskutiert, ich erinnere mich dran. Sondern da geht es wirklich um Qualität und um eine gewisse Vielfalt, die völlig unabhängig von irgendeiner geografischen Begrenzung gesehen wird.
Das wollen wir als schönes Schlusswort nehmen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. So schnell geht's. Auf das wir regen Austausch treiben mit unseren Erdball-Mitbewohnern. Vielen Dank an unsere Gäste, den Manager des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Stefan Gemacher, den Vizepräsidenten der Lübecker Hochschule, Dieter Mack, und den Bereichleiter Musik beim Goethe-Institut, Jörg Süßenbach.
Ja, ganz herzlichen Dank an unsere Sendetechnik, an Clemens Kamp und an die Adele Kurzil.
Für Planung und reibungslosen Ablauf sorgten Christoph C. Stechbart, Regie, und Merit Forster, Redaktion.
Und nachhören und vor allen Dingen auch bald nachgucken, anschauen können Sie diese Sendung wie immer unter www.nmz.de/taktlos. Beim nächsten Mal, am 12. November erst, da unterhalten wir uns über Künstler, die nicht mehr können.
Unsere Künstler können noch, obwohl sie den ganzen Tag heute schon CD eingesungen haben. Wir hören sie zum Ausklang Singapur mit Einmal wandelt Läuten von Hans Schanderl. Und am Mikrofon verabschieden sich damit Marlene Reichert
und Theo Geißler. Schönen Abend.